Auflagelager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat es am 16.03. gebrannt. Und dabei ist mindestens ein Mensch getötet worden. Und wir sprechen mit Aktivistinnen von der URA Dresden, die sich gerade vor Ort befinden, um einen Eindruck über die Situation zu schildern und die Situation im Lager zusammenzufassen und die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung dort vor Ort zu beschreiben und welche notwendigen nächsten politischen Konsequenzen getroffen werden. Genau, ihr seid gerade auf Lesbos. Seit wann seid ihr dort und was sind eure Gründe?
Ja, hi. Wir sind eine kleine Delegation von AntifaschistInnen aus Dresden und uns haben die letzten Katastrophen an der Außengrenze der EU zur Türkei natürlich nicht kalt gelassen. Zum Beispiel die Erpressungsversuche Erdogans und die Abschottungspolitik der EU und die menschlichen Schutzsuchende und machen sie zum Spielball einer Politik, welche nur noch mehr Krieg, Chaos und weitere Fluchtbewegungen hervorrufen wird. Das ist unsere Meinung zumindest. Insbesondere zu Lesbos war die Berichterstattung über die letzten 5 Jahre eher dürftig. Und rückblickend hat sich weder die Lage in Moria, also im Aufnahmelager, noch auf den anderen Inseln grundlegend gebessert. Politisch fehlt der Wille, und das ist nicht nur bei der griechischen Regierung so, sondern auch in den reichen Ländern Europas. Selbst der Beschluss von 7 EU-Staaten, über 1600 Kinder aufzunehmen, hört sich an wie ein schlechter Witz und es ist bisher auch nicht mehr als heiße Luft. Nach den Angriffen durch lokale FaschistInnen und Teile der Dorfbewohnerinnen sind natürlich auch viele JournalistInnen wieder verschwunden. Und Corona, das Virus, macht die Informationslage noch prekärer. Also wir finden, wir sind genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und nicht zuletzt muss man auch betonen, dass wir einen Austausch mit lokalen antifaschistischen Strukturen vorantreiben wollen. Also zum Beispiel, wie reagiert die lokale Bewegung in solchen Ausnahmesituationen? Uns ist ja eine ähnliche Situation in Deutschland auch bekannt. Wir haben die Ereignisse von Heidenau noch gut in Erinnerung.
Derzeit scheint ja die Corona-Krise alles zu überlagern. Die Situation im türkisch-griechischen Grenzgebiet ist kaum noch präsent. Wie ist die Situation vor Ort?
Also natürlich spielt Corona auch hier eine große Rolle. Auch wenn es bisher nur einen bestätigten Fall auf der Insel Lesbos gibt, ist es schwerer, in Zeiten der Pandemieberichterstattung etwas über die aktuelle Situation im Lager aus Zeitungen und Timelines mitzubekommen. Aber das Camp und die Situation in Moria spielen zumindest lokal eine Rolle und ab und an schafft es auch noch einen Artikel in die deutschsprachige Medienlandschaft. Generell gibt es eine große Angst vor dem Corona-Ausbruch im Camp. Dabei ist es eher die Gefahr, dass die Seuche von außen mit eingeschleppt wird und weniger, dass die Menschen, die dort sind, diese Krankheit mitgebracht haben, wie es zum Beispiel von Rassistinnen behauptet wird. Es gab ja bereits in der letzten Woche einen Appell von Ärzte ohne Grenzen, endlich etwas zu unternehmen, um die katastrophalen hygienischen und medizinischen Verhältnisse zu verbessern. Das Abwasser zum Beispiel wird im sogenannten Dschungel provisorisch über kleine, handgegrabene Kanäle quer durch das ganze Camp abgeleitet. Weiterhin gibt es keine Isolationsmöglichkeiten, keine speziellen Behandlungen von Hochrisikopatientinnen und auch keine Testmöglichkeiten für Corona. Auf schätzungsweise 20.000 bis 28.000 Lagerinsassinnen kommen nur eine Handvoll Ärztinnen. Vieles an Grundversorgung wird derzeit durch Freiwillige und NGOs gewährleistet. Wobei Ärzte ohne Grenzen sich zum Beispiel aus politischen Gründen aus dem Inneren des Camps zurückgezogen hat und nun außerhalb des Lagers ihre Versorgung bereitstellt. SOS Kinderdorf hat aufgrund der Drangsalierung durch griechische Behörden seine Arbeit inzwischen eingestellt. Auch die Grassroots-Strukturen wie die No Border Kitchen fragen sich, was nun zu tun sei. Und die Situation kann sich von Tag zu Tag ändern.
Genau, am 16.03. erreichte uns dann die Meldung von einem Feuer im Lager Moria, bei dem auch nach aktuellen Informationen mindestens ein Kind gestorben ist. Vor welchen Aufgaben steht das Lager nach dem Brand?
Ja, das stimmt. Es gab einen Großbrand und wir waren auch vor Ort. Zu dem Zeitpunkt war das Feuer dann endlich auch gelöscht. Die Cops haben versucht, die Zugänge zum inneren Bereich des Lagers abzuriegeln. Es wurde von Verhaftungen von JournalistInnen berichtet und tatsächlich konnten wir im Innenbereich keine JournalistInnen sehen. Wir haben mit BewohnerInnen des Camps gesprochen. Sie sagten uns, dass die Lagerverwaltung und die Polizei viel zu spät reagiert hat und das Feuer wohl bis zu 2 Stunden gebrannt hätte. Es gibt mindestens ein totes Kind und CampbewohnerInnen reden von einem weiteren. Wir wissen es jedoch nicht genau, da gestern kurzzeitig auch die Rede von 5 Toten war. Wenn ihr nun fragt, was zu tun sei, nun, man könnte Rettungswege bauen und Wasseranschlüsse legen und die Wände schön rosarot streichen, aber das bringt alles nichts. Allein die infrastrukturellen Aufgaben, vor denen das Lager stehen würde, sind schlichtweg nicht zu bewältigen, zumal es die gleichen Probleme wie vor dem Brand sind. Wir glauben, eure Frage muss man auf einer politischen Ebene beantworten. Die Existenz dieses Lagers ist menschenverachtend und es ist illusorisch, dass für 23.000 Leute auf so engem Raum und auf dieser Insel etwas geändert werden kann. Die Idee der Lager an sich ist menschenverachtend und immer mit der Politik der Aussortierung und Abschottung verknüpft. Der Alltag für die Menschen dort ist die Hölle, gekennzeichnet von Elend, Mangel und massiver Gewalt durch die Polizei und in der Nacht auch oft untereinander. Wir sagen, das Lager muss aufgelöst und die Leute in Europa verteilt werden. Die reichen EU-Staaten sollen die Menschen aufnehmen. In unseren Augen führt kein Weg an einer vollständigen Evakuierung vorbei.
Immer wieder erreichen uns auch Informationen von Übergriffen durch Nazis auf Geflüchtete und deren Einrichtungen, Journalistinnen und NGOs. Wie stellt ihr euch die Situation vor, beziehungsweise wie stellt sich für euch die Situation vor Ort dar?
Also die Situation ist schwer einschätzbar, da die Informationslage schwierig ist. Aktivistinnen vor Ort haben begonnen, eine Chronologie von Übergriffen zu erstellen. Allerdings bleiben viele Angriffe auf Geflüchtete oft unbemerkt. Wir wissen, dass es seit Oktober 2019 gehäuft Aktionen von organisierten rechten Gruppen gibt. Sehr regelmäßig gibt es Straßenblockaden und Patrouillen. Damit wurde mindestens einmal der Nahrungstransport ins Camp abgeriegelt. Und oft wird damit versucht, JournalistInnen und NGO-MitarbeiterInnen davon abzuhalten, ins Lager zu kommen. Wir haben aber auch von physischen Angriffen und Sachbeschädigungen durch FaschistInnen gehört. So ist es sehr wahrscheinlich, dass der Brand des nichtstaatlichen Schul- und Versorgungszentrums mit dem Namen One Happy Family von diesen Leuten gelegt wurde. Zu beobachten ist außerdem, dass es kein Einschreiten der Sicherheitskräfte gibt. Vielmehr, so berichtet es sogar die Lokalpresse, beteiligen sie sich ebenso wie lokale PolitikerInnen unmittelbar an den Aktionen gegen das Camp. Auch auf Lesbos scheint der Rechtsruck mittlerweile das ans Tageslicht zu holen, was schon lange in der Gesellschaft an Einstellungen vorhanden war. Auch in den Parlamenten macht sich das bemerkbar. Mit den freien Bürgern, das ist die deutsche Übersetzung, sitzt eine explizit rassistische Partei in den Dorfparlamenten und hat 12 Sitze in den Regionalparlamenten der südlichen Ägäis bekommen. Subjektiv war es für uns bisher so, dass wir Anfeindungen zwar gespürt haben, gerade nach den beiden antifaschistischen Demonstrationen am 14. März, dennoch würden wir in manchen Teilen Sachsens uns unwohler fühlen, als hier in den Abendstunden durch die Straßen zu laufen.
Gibt es denn Möglichkeiten für antifaschistische Gegenaktivitäten?
Na sicher, die gibt es immer und überall. Bisher hat hier zum Beispiel Recherchearbeit gut funktioniert. Gerade was angereiste Faschos aus dem Ausland betrifft, konnte diesen etwas entgegengesetzt werden, wie am Beispiel der deutschen Ibela oder dem irischen Faschisten Gran Torino zu sehen war. Das führte dazu, dass sich diese Leute nicht mehr so leichtfertig in die Öffentlichkeit trauen und schreckt hoffentlich andere davon ab, hierher zu kommen. Deswegen ist es auch ein wichtiges Aufgabenfeld antifaschistischer Arbeit, die auch prima unterstützt werden kann, ohne hier zu sein. Ansonsten gibt es natürlich auch hier die üblichen Aktivitäten wie Graffitis im Stadtbild und antifaschistische Demonstrationen. Ein Problem der lokalen Antifa-Bewegung kennen wir jedoch auch von zu Hause. Gerade in den ländlichen Gegenden, aber auch hier in der Inselhauptstadt, werden die meist jungen AntifaschistInnen nicht als Locals betrachtet. Familiäre Bande spielt nach wie vor eine sehr starke Rolle in der Provinz. Da geht es dann auch schnell gar nicht mehr um eine politische Haltung, sondern um persönliche Konflikte. Hinzu kommt, dass viele der DorfbewohnerInnen bewaffnet sind und diese Waffen auch nutzen würden, wie bei den jüngsten Aufständen gegen die neu geplanten, geschlossenen Lager beobachtet werden konnte. Auch von geflüchteten Menschen haben wir gehört, dass sie sich gegenseitig schützen, dass das natürlich auch ein Thema bei ihnen ist. Selbst der Begriff Antifa ist vielen bekannt und durchaus positiv besetzt. Daher ist es auch schade, dass wir bisher keinen organisierten gemeinsamen Kampf von Refugees und Antifas beobachten konnten. Generell wird es leider schwer für die lokale Antifa-Szene, den politischen Diskurs auf der Insel wieder umzukehren, da die Rechten mit ihren Blockaden und ihrer Anti-NGO-Haltung gesellschaftlich anerkannte Aktionsformen gefunden haben und die Antifas jetzt eine Antwort darauf finden müssen, ohne in der Defensive stecken zu bleiben.
Wie stellt sich denn die Zusammenarbeit mit NGOs und den BewohnerInnen der Insel dar?
Also einige unserer lokalen Kontakte arbeiten in den NGOs. Das Verhältnis ist generell gespalten. Es gibt EinwohnerInnen, die sagen, dass die NGO nichts an der Lage verbessern würden. Es klingt für uns nach dem Vorwurf der Elendsverwaltung. Natürlich sind viele Leute auf der Insel frustriert und fühlen sich alleine gelassen. Man muss die ganze Situation ja auch immer vor dem Hintergrund eines jahrelangen deutsch-europäischen Spardiktats betrachten. Das ist aber alles keine Entschuldigung für rassistische Übergriffe. und auch nicht dafür, NGO-MitarbeiterInnen zum Ziel von Gewalt zu erklären. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine emanzipatorische Kritik an den NGOs. Aber diese gestaltet sich sehr konstruktiv. Zum einen gibt es interne Vernetzung von NGO-ArbeiterInnen, wo es beispielsweise um Arbeitsbedingungen innerhalb der NGO ging. Die Arbeitsverhältnisse können auch hart ausbeuterisch sein. Befristete Arbeitsverträge, schlechtere Löhne für GriechInnen im Vergleich zu ZentraleuropäerInnen und so weiter. Diese Vernetzung ist aufgrund der aktuellen Ereignisse etwas eingeschlafen. Aber die Leute sind nun auf anderen Ebenen, zum Beispiel bei der Organisierung von Demonstrationen, aktiv. Andererseits gibt es vor Ort auch zahlreiche Solidaritätsprojekte, die nicht zwangsläufig einen NGO-Charakter haben müssen. Dazwischen liegen dann aber auch Mischformen. Auf lange Sicht kommt man jedoch unserer Ansicht nach nicht umhin, gemeinsam zu kämpfen. Bei all den beschissenen Dingen, die die lokalen Leute hier durchmachen müssen, muss man jedoch sehr genau hinschauen, ob der Tourismus wirklich eingebrochen ist und ob es wirklich an den Geflüchteten liegt, dass dies so ist. Wir haben gestern dazu Zahlen bekommen, die wir uns erstmal anschauen müssen, wenn wir hier überhaupt mal eine ruhige Minute finden. Es gibt ja auch eine Art NGO-Business, von dem viele Menschen auf der Insel profitieren. Taxis werden mehr genutzt, Hotelzimmer für NGOs gemietet, Shops machen bessere Umsätze oder haben ihr Sortiment hin zu einer billigeren Preisklasse umstrukturiert, um die Nachfrage der Geflüchteten zu decken. Wir müssen da noch viel mit Leuten reden, um wirklich fundierte Aussagen treffen zu können. Wichtig für uns ist es, die ganzen Aussagen zu entmystifizieren und an belastbare Fakten zu kommen.
Es ist ja nicht allen AktivistInnen möglich, selbst praktische Unterstützungsleistungen vor Ort zu tätigen. Was ist eurer Meinung nach eine sinnvolle Hilfe für die Menschen auf Lesbos, die wir auch von Dresden aus leisten könnten?
Also das Sinnvollste ist, wenn Menschen sich in den reichen Ländern Europas organisieren würden und massiven Druck auf diese Staaten ausüben, endlich Schutzsuchende aus den Lagern aufzunehmen. Das wird nicht ganz einfach, denn darunter sind kaum Menschen, die nicht Traumata und gesundheitliche Schäden davon getragen haben. Aber jede Person, die noch meint, dass die europäische Idee der Menschenrechte mehr als eine hohle Frage ist, sollte jetzt entschlossen handeln. Corona macht das jetzt natürlich auch nicht einfacher. Aber es kann eine Chance sein, auf die Dringlichkeit einer Evakuierung zu verweisen. Wichtig ist, dass sich nicht nur Szene-Linke oder eine antirassistische Szene mobilisiert, sondern breite Teile der Gesellschaft. Die Menschen in diesem Lager halten unserer Meinung nach die Menschenwürde und elementare Menschen- und Grundrechte gegen Europa hoch. Wir sollten uns ein Beispiel dran nehmen. Denn neben den schrecklichen Dingen, die in einem solchen Lager passieren, immerhin ist es eine Zwangssituation, in der die Menschen stecken, gibt es auch massive Solidarität, Offenheit und Freundlichkeit. Uns haben die Leute aus dem Camp immer offen und freundlich empfangen und zum Beispiel geholfen, Polizeisperren zu umgehen, damit berichtet werden kann und wir Augenzeuginnen sein können. Aber auch für die, die nur spenden wollen. Wir werden versuchen, in den nächsten Tagen unterstützenswerte Projekte zu finden. Aber nochmal, die westliche Linke muss endlich wieder lernen zu kämpfen, breitere Bevölkerungsteile anzusprechen und dadurch Druck aufzubauen. Es gibt ja schon größere Bündnisse, wie die Seebrückenbündnis oder Unteilbar. Da muss nun endlich was passieren. Wir glauben, das bringt mehr als eine Soli-Party im örtlichen AZ für ein Schulprojekt hier. Denn nur dieser Druck kann auch etwas an der politischen Situation ändern. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass Zustände wie in Moria auf europäischem Boden, nicht in einem Bürgerkriegsland stattfinden. Menschen, die daran nichts ändern wollen, machen sich an jedem Toten, an jedem Opfer einer Vergewaltigung von Gewalt in diesem Lager mitschuldig. In Moria sind allein 8000 Kinder und Jugendliche, deren Zukunft durch die aktuelle Politik systematisch zerstört wird.
Könnt ihr abschätzen, wie sich die nächsten Monate vor Ort entwickeln werden, beziehungsweise welche Gefahren seht ihr? Gibt es eventuell auch Chancen, die sich aus der Situation entwickeln könnten?
Das ist eine schwierige Frage. Wir haben da noch zu wenig Einblick in die lokalen Gegebenheiten. Der Brand hat gezeigt, dass sich immer auch spontan etwas ändern oder zuspitzen kann. Wichtig ist, dass die lokalen antifaschistischen Strukturen Antworten auf Aktionen organisierter Nazis finden. Die Zeit eines Kräftegleichgewichts scheint erstmal vorbei und so muss es auch proaktive Ansätze seitens der Antifaschistinnen geben. Allerdings wollen wir uns auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und noch mehr mit unseren Leuten vor Ort sprechen, um die Gegebenheiten besser verstehen zu können.
Ja, dann bedanken wir uns bei euch für das Interview und für die Einblicke vor Ort und die Situation, die ihr uns gegeben habt.
Danke für euer Interesse.